Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Um das Berliner Georg-Kolbe-Museum und seinen Tänzerinnenbrunnen hat sich ein Skandal entsponnen, der aber bei genauerem Hinsehen wohl gar keiner ist. Wir werden uns das gleich mal anschauen. Warum es richtig ist, wenn der Bundestag keine Regenbogenflagge zeigen darf, wird uns ebenso beschäftigen wie die Umbenennung von Straßen, denen die Berliner Stadtmuseen gerade ein ganzes Projekt widmen. Und wir nehmen Sie mit in die große Retrospektive der tschechischen Fotografin Jitka Hanslova, die jetzt in der Albertina Wien zu sehen ist. Im Garten des Georg-Kolbe-Museums im Westen Berlins, da steht ein berühmter Brunnen aus Kalkstein, der Tänzerinnenbrunnen, um den sich jetzt ein Skandal abzuzeichnen scheint. Das Museum soll nämlich die Geschichte dieses Kunstwerks, das der jüdische Unternehmer Heinrich Stahl bei Kolbe in Auftrag gegeben hatte, verschleiert haben. Sogar von NS-Raubkunst ist die Rede und von Intransparenz. Unser Kunstexperte Stefan Koldehoff weiß mehr dazu. Herr Koldehoff, was ist denn das eigentlich für eine Geschichte?
Naja, es geht tatsächlich um den Brunnen, den Sie gerade beschrieben haben, und es geht um die Familie von Heinrich Stahl. Heinrich Stahl musste nämlich die Villa, in deren Garten der Brunnen stand, 1941 als Jude an den bulgarischen Konsul Theodor Dimanow verkaufen. Er selbst ist dann 1942 ins Ghetto Theresienstadt deportiert worden, zusammen mit seiner Frau Jenny. Heinrich Stahl hat nicht überlebt. Jenny Stahl konnte in die USA emigrieren. Dimanow, der die Villa gekauft hat, hat dann 45 aus Gründen Berlin lieber verlassen, behauptet, die Russen hätten alles geplündert, und dann stellte sich aber heraus, dass er die Skulptur, die Tänzerin, die oben auf dem Brunnen saß, mit nach Madrid genommen hatte. Da hat sie das Museum dann irgendwann wiedergefunden, und jetzt kürze ich mal ein bisschen ab. Der Brunnen, der zwischendurch auch einen anderen Standort hatte, ist dann in den Garten des Kolbe-Museums gekommen, die Tänzerin obendrauf. Es gab auch Kontakt zur Familie, 2001 schon, die damals über eine Kanzlei gesagt hat, für uns war das ein rechtmäßiger Erwerb, wir haben keine Ansprüche, wir fänden es aber schön, wenn eine Plakette auf die Geschichte unserer Familie hinweisen würde. Und daran hat sich dann 2024 die neue Direktorin Kathleen Reinhardt des Kolbe-Museums erinnert und ein Symposium organisiert, das letztes Wochenende stattgefunden hat, eine Publikation. Und inzwischen stellte sich aber heraus, es gibt nicht nur einen Familienstamm, den der damals offenbar zugestimmt hat, es gibt noch einen zweiten, und deren Anwalt sagt jetzt, das ist alles fürchterlich intransparent, man hätte von Anfang an viel deutlicher darauf aufmerksam machen müssen, dass da was unter Druck verkauft worden ist, dass es sich um NS-Raubkunst handelt.
Das heißt, es geht jetzt auf diesen neuen, neu entdeckten Teil der Familie zurück, dass jetzt auf einmal diese Vorwürfe kommen.
Im Grunde ist es so, genau, und auch da sagt aber das Museum, beziehungsweise sagt Kathleen Reinhardt, wir sind natürlich bereit, nach der berühmten gerechten und fairen Lösung zu suchen, die die Washingtoner Konferenz seit 98 für solche Fälle vorschlägt und vorschreibt, und man sei mit allen Mitgliedern der Familie, die waren am vergangenen Wochenende auch in Berlin on speaking terms, und wo der Skandal ist, das ist nicht ganz klar, denn sowohl die Tagung als auch die Publikation haben ja letztlich dazu beigetragen, Transparenz zu schaffen. Und eigentlich musste das Haus seit 2001 tatsächlich davon ausgehen, denn in der Erklärung von damals hieß es, die Erben nach Heinrich Stahl, also die gesamten Erben nach Heinrich Stahl, seien einverstanden gewesen. Und es gab eigentlich gar nicht unbedingt einen Anlass, das in Frage zu stellen.
Also es gab Gespräche, es gab diese Tagung, das hört sich für mich jetzt nicht so an, wie eben in großen Tageszeitungen oder auch im RBB behauptet wird, dass da tatsächlich Intransparenz und Verschleierung betrieben wird.
Nein, das kann ich ehrlich gesagt auch nicht sehen. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass da einige Kolleginnen vielleicht ein bisschen einseitig informiert worden sind, nicht alle relevanten Unterlagen vorliegen hatten. Und vielleicht gibt es auch noch einen zweiten Aspekt. Kathleen Reinhardt, eine junge, progressive Kunsthistorikerin, hat nämlich als sie sich mit dem Brunnen befasst, hat auch darauf hingewiesen, dass dieses Brunnenbecken von Figuren getragen wird, die einem kolonialen Kontext zuzuordnen sind. Also da trägt ein namentlich bekanntes Modell diese Brunnenschale, dessen Skulptur ein Modell, das für rassistische Völkerschauen nach Deutschland geholt worden sein könnte. Und auch darüber müsse man sprechen. Nun weiß ich aus meiner eigenen Befassung mit dem Thema seit langem, dass es in manchen Bereichen Menschen gibt, die sich mit NS-Raubkunst befassen, die jetzt Angst haben, ihr Thema könnte grundsätzlich durch das Kolonialthema ins Hintertreffen geraten. Dafür gibt es meiner Meinung nach aber überhaupt keinen Anlass und schon gar nicht in diesem Fall. Da muss man sich, wie gesagt, nur die Publikation ansehen, die gerade erschienen ist. Mit Kolbes NS-Verbindungen hat man sich übrigens auch in den vergangenen Jahren unter Kathleen Reinhardt schon beschäftigt. Also für mich wirkt das ein klein wenig nach einer Kampagne.
Das Einzige, was man sich fragt, ist, ob das Museum nicht tatsächlich früher hätte was tun können. Sie haben ja gesagt, 2001 haben die Erben schon eine Tafel erbeten, also so einen Hinweis. Aber das ist jetzt erst dieses Jahr dann angekommen.
Also das ist tatsächlich eine Frage, die man stellen muss. Die ehemalige Direktorin hat sich inzwischen gemeldet, sagt, es habe einen Bilderrahmen mit Erläuterungen im Museum gegeben, der auch auf das Schicksal von Familie Stahl hingewiesen habe. Da können sich andere ehemalige Mitarbeitende allerdings nicht dran erinnern. Jetzt sucht man nach Belegen. Also den Vorwurf, man habe diesem Wunsch nicht angemessen entsprochen, der jetzt in der Presse zum Teil in rüden Worten, auch in direkten Angriffen gegen Kathleen Reinhardt nochmal erhoben wird. Diesen Vorwurf jetzt ausgerechnet der Frau zu machen, die gerade für Transparenz sorgt, Unterlagen zugänglich macht, das finde ich schon reichlich grotesk und da kann man neben Unkenntnis fast auch sowas wie eine Agenda unter denen vermuten, die diesen Vorwurf erhoben. Ich würde gerne den Kollegen Tobias Timm zitieren, ein Kenner der Materie, der hat heute in der Zeit geschrieben, so einsichtig, so umsichtig, so wenig relativierend wie das Georg-Kolbe-Museum haben andere viel größere deutsche Museen nur selten reagiert.
Also offenbar wenig falsch gemacht. Stefan Kolldorff, vielen Dank für diese Einordnung. Alles Gute.
Ja, gern.
Die Regenbogenflagge ist ein Symbol, das für Vielfalt und Toleranz steht, für Frieden und Verbundenheit mit queeren Personen. Aber an und seit heute auch in Büros von Bundestagsabgeordneten sollen und dürfen sie aber nicht hängen. Zumindest sind einige Politiker jetzt aufgefordert worden, ihre Regenbogenflaggen zu entfernen. Die Verwaltung des Bundestags begründet das mit der Hausordnung des Parlaments. Das soll zumindest äußerlich neutral sein. Das gilt ja auch für andere staatliche Gebäude. Ein Gymnasium zum Beispiel in Bayern darf jetzt auch kein Kruzifix mehr im Eingangsbereich aufstellen, weil das die Glaubensfreiheit verletzt. Warum diese Art von Neutralität im Parlament wichtig ist, das erklärt Wladimir Balzer in seinem Kommentar.
Neutral sein wird ja oft behauptet. Ich bin neutral. Oder besser, ich erwarte Neutralität. Erstmal, ein Mensch kann gar nicht neutral sein. Das widerspricht unserem Wesen. Wir haben immer, immer, immer eine Haltung zu den Dingen. Es geht also im Bundestag weniger um Neutralität, wie die Bundestagspräsidentin immer wieder betont. Es geht um das Vermeiden von politischen Symbolen. Und das ist natürlich richtig, weil der Bundestag ein Parlament der Sprache ist, nicht der optischen Codes und Symbole. Hier wird mit Sprache gestritten und argumentiert. Hier haben Auseinandersetzungen über Symbole einfach nichts verloren. Sie schaden der Arbeit des Bundestages, statt ihr zu nützen. Draußen, außerhalb des Parlaments, sind sie wichtig, innerhalb aber nicht. Das bedeutet eben auch, alles, was öffentlich sichtbar ist, an Fenstern und Türen und im Plenum des Parlaments sowieso, darf keine politische Aussage sein. Das mögen einige Abgeordnete als falsch empfinden, aber der Bundestag, vom Plenum über die Ausschüsse bis hin zu den Büros, ist kein Ort für politische Demonstrationen, egal welcher Art. Ja, das ist eine puristische Auslegung der parlamentarischen Kultur, aber es ist der beste Weg, um den Bundestag als Ort der möglichst nüchternen Gesetzgebung zu verteidigen. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner muss sich viele Vorwürfe anhören, aber sie ist nun mal konsequent. Keine politischen Symbole, nirgends. Und wenn, dann nur in Ausnahmefällen zu bestimmten Ereignissen. Etwa am Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit, als sie die Regenbogenfahne sehr wohl hissen ließ. Der Staat muss nun mal nicht für Vielfalt werben. Er muss sie gewährleisten und sie schützen, wenn sie bedroht ist. Und ja, natürlich ist queeres Leben bedroht, mehr denn je, weltweit und auch in Deutschland. Geschützt werden muss es aber praktisch, angefangen von Bildung und Sensibilisierung in den Sicherheitsbehörden, über den Schutz von Pride-Paraden auch auf dem Land bis zum strengen Verfolgen von Hassrede oder auch der Einrichtung einer zentralen Meldestelle für queerfeindliche Taten. Da gibt es immer noch viel zu tun, auch bei gesetzlichen Regelungen zur Gleichberechtigung und zum Schutz queerer Personen. Auch international sollte sich der deutsche Staat weiter für queere Menschen einsetzen, übrigens auch innerhalb der EU. Polen und Ungarn sind dafür Beispiele. Das sind aber alles Vorgänge außerhalb des Parlamentsgebäudes. Es sind konkrete und praktische Herausforderungen. Oder eben, man macht lieber doch positives Sozialmarketing mit der Regenbogenflagge. Es macht sich einfach in vielen Kreisen gut, diese Farben zu zeigen. Man gehört dann symbolisch zum progressiven Teil der deutschen Gesellschaft. Aber es ist erstmal eine Oberfläche. Es ist Politpop. Für all diese Zeichen und Symbole muss natürlich überall Platz sein. Lasst uns queeres Leben feiern, in jeglicher Form. Aber das Parlament ist der Ort der Gesetzgebung und nicht der Demonstration.
Ein Kommentar von Wladimir Balzer. Junge Mädchen, die ernst in die Kamera blicken, ein kleiner Junge mit einem Holzschwert oder der verschneite Alexanderplatz in den 90er Jahren. Die Fotografien von Jitka Hanslowa verbreiten eine intensive, oft melancholische Stimmung, die über das, was zu sehen ist, weit hinausweist. Die Künstlerin ist in den frühen 1980er Jahren aus der damaligen Tschechoslowakei in die Bundesrepublik Deutschland geflohen und hat erst hier Fotografie studiert. Inzwischen gehört sie längst zu den angesehensten Fotografinnen unserer Zeit und ihr Werk ist jetzt in einer großen Retrospektive in der Albertina Wien zu sehen. Carsten Probst hat diese Ausstellung schon besucht und hat aber auch Jitka Hanslowa getroffen. Was ist denn das für eine Fotografin? Was zeichnet ihre Arbeiten aus?
Ja, also man sieht in dieser Ausstellung 10 Serien seit 1990 bis heute. Hanslowa selbst nennt es sowas wie eine Essenz. Also es sind nicht unbedingt die vollständigen Serien zu sehen, sondern Auszüge daraus, insgesamt 134 Bilder. Und was Ihnen als erstes auffällt, wenn Sie in die Ausstellung gehen, es sind überwiegend Porträts zunächst. Aber auch dann, komischerweise, wenn sie Tiere fotografiert oder wenn sie Pflanzen fotografiert, auch Bäume oder so, dann wirkt es trotzdem wie ein Porträt. Und das Zweite, was auffällt, es ist alles ziemlich gleichförmig. Es sind alles Hochformate, kein Querformat, kein quadratisches Bild. Und dadurch verdichtet sich so der Eindruck, dass diese Bilder über diese Zeiten, über diese Jahrzehnte, in denen sie entstanden sind, auch immer trotzdem noch miteinander Verbindungen haben, miteinander kommunizieren sozusagen. In den frühen 1990er Jahren ist sie in ihren Geburtsort Rokitnik in Böhmen zurückgekehrt. Das ist so ein kleines Dorf an der Grenze zu Schlesien, also Polen, und hat die Bewohner, die sie da kannte, porträtiert, aber eben mit ihnen zugleich auch immer die Landschaft oder immer so Gebäude und so in leicht blässlichen gedeckten Farben. Und wenn sie von da aus dann weiter ausgehen, dann finden sie gerade in den Porträts oft etwas, das so wirkt, als wären die Porträtierten irgendwie in ihren Körpern gefangen. Und gleichzeitig unter den Kleidern, auch unter den Umgebungen. Und gleichzeitig würde sich gegen diesen Widerstand des Gefangenseins doch ein anderes Leben daraus so bahnbrechen wollen. Einmal ist so ein Haus zu sehen, wo unter so einem Fassadenvorsprung so ein Baum gewachsen ist, der sozusagen dieser steinernen Umgebung trotzt, ganz einfach. Oder eine Frau in Gummistiefeln steht auf einer Wiese, hält ein Kind in dem Arm, das aber schon so richtig groß ist und eigentlich gar nicht mehr so viel zu lebendig, um so gehalten zu werden. Also die Körper zeigen ein inneres Leben, das aus dem Äußeren ausbrechen will. Und das ist sehr berührend, finde ich, zu sehen. Und dieser intuitive Blick von Jitka Hanslowa, der so auf das Innere zielt, das ist sicherlich was ganz Einzigartiges.
Jetzt ist ja ziemlich prägnant in Ihrer Biografie diese Flucht aus der Tschechoslowakei. Wie hat sich das in Ihrem Werk eingeschrieben?
Ja, da kann man eigentlich nur so spekulieren, aber klar ist, dass sie unmittelbar eben nach dem Fall des Sozialismus nach Tschechien zurückgekehrt ist, um zu fotografieren. Und sie ist später auch immer wieder dorthin zurückgekehrt, noch für weitere Serien. Also die Erinnerung spielt für sie sicherlich eine große Rolle. Das ist das eine. Aber die Frage, ob jetzt zum Beispiel sie in Tschechien für ihre Fotografie selber schon was mitgenommen hat, ob das einen Einfluss auf ihr Werk hat, die verneint sie tendenziell eher.
So eine fotografische Prägung habe ich, glaube ich, so ganz früh in Deutschland erfahren über Lee Friedlander, Robert Frank und vor allen Dingen und an der ersten Stelle Dan Arbus. Und dann kam Joel Stanfield. Und da kam William Eggleston. Diane Arbus war definitiv das A und O. Und ihre Bilder haben mich umgehauen. Die haben mich umgehauen. Das hat natürlich nicht bedeutet, dass ich sie nachmache. Überhaupt nicht. Weil ich eigentlich keine Diane Arbus werden wollte.
Ja, also die US-amerikanische Street Photography, sozusagen die Straßenfotografie, hat sie in Westdeutschland dann geprägt. Und Diane Arbus mit ihren fragmentierten Wirklichkeiten in den Porträts offenkundig auch. Und eigentlich wollte sie aber Journalistin werden, sagt Jitka Hanslowa. Aber eben dieser schnelle Medienbetrieb mit der Verwertung der Fotos, das hat ihre Arbeit dann doch relativ bald zugesetzt, sagt sie, das hat sie gestört. Und dadurch ist sie dann in die Kunstfotografie weitergegangen.
Und wenn man sich jetzt Bilder von ihr anschaut, also diese Porträts, die man auf der Homepage der Albertina sehen kann, die habe ich mir mal angeguckt, die haben ja schon so eine ganz eigene Stimmung, so einen gewissen Ernst, finde ich. Wie entsteht das? Also wie geht sie dabei vor, wenn sie die Leute porträtiert?
Ja, da würde ich auch sagen, was sie dazu sagt, erinnert mich auch so ein wenig an die Strategien oder einige Strategien der Street Photography, also der Straßenfotografie, wie sie in den USA geprägt wurde, so an ein direktes Konfrontieren, kann man sagen, des Gegenübers mit, nicht mit der Kamera, sondern mit der Bitte zu porträtieren zu dürfen. Und der Versuch, die Kamera quasi dabei fast unsichtbar werden zu lassen, so eine große Unmittelbarkeit herzustellen.
Es ist am besten, wenn das Medium verschwindet. Das bedeutet, wenn ich ich sein kann. Es ist eine intuitive, aber sehr konzentrierte Herangehensweise. Und das ist möglicherweise auch das, was Kommunikation bedeutet. In dem Moment, wo die Kamera zu wichtig wird, dann fühle ich mich durch sie zu gebremst. Also wenn da irgendwas nicht funktioniert, zum Beispiel, wo man sich damit wirklich beschäftigen muss. Ja, dann bin ich draußen, aber ich will drin sein, ich will eintauchen, ich will eingetaucht sein.
Ja, und da kommt mir diese Serie Females in Erinnerung. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Da hat sie in New York eigentlich, sie war relativ frisch dort und noch nicht so lange, ohne die Sprache zu können, sagt sie, hat sie dort Frauen auf der Straße angesprochen, ob sie sie porträtieren darf und hat dann gemeint, allein durch dieses porträtiert werden wollen oder so, durch diese Anfrage, die hat sich fast schon stumm vermittelt sozusagen, ohne viele Worte und hat daraus eine ganz eigenartige Kreation von spontanen Porträts ergeben.
Ich meine, sie gehen auf der Straße und sehen Menschen, die fließen an ihnen vorbei so und sie halten sie doch nicht an. Da ist eine schöne Frau, halte ich sie an, um Gottes Willen. Ist da ein schöner Mann, halte ich den an, um Gottes Willen. Aber ich habe das gemacht. Das ist die Spannung.
Genau, also diese Spannung zu erzeugen, das ist ihr wunderbar gelungen, glaube ich, auch in diesen Porträts. Sie schwanken immer so zwischen Fremdheit und Vertrautheit, Offenheit. Das kann man sich sehr lange anschauen.
Sie wird ja jetzt in der Wiener Albertina im Rahmen einer Serie von Ausstellungen gezeigt. Da werden übers Jahr hinweg verschiedene zeitgenössische Künstlerinnen präsentiert. Auch die US-amerikanische Fotografin Francesca Woodman. Das ist ja so eine Ikone feministischer Fotografie. Würden Sie denn sagen, Hanslowa, die ja auch so viele Frauen porträtiert hat, versteht die sich auch als feministische Künstlerin?
Ja, es ist komisch. Also wir haben uns ja eine ganze Weile unterhalten, das war irgendwie überhaupt kein Thema. Also das Wort fiel eigentlich gar nicht. Also diese Serie Females zum Beispiel, die würde ja nahelegen, dass das eben auch sehr selbstbewusste Frauen sind. Die blicken direkt in die Kamera, unverwandt, aber eben trotzdem so mit einer bestimmten Offenheit, die sich auch vermittelt. Also sie spüren, sie könnten wirklich sehr viel Zeit damit verbringen und versuchen zu enträtseln. Das sind so lauter Mona Lisas, könnte man fast sagen, so rätselhaft unausdeutbar, aber eben auch nicht verschlossen. Und ja, das ist so ein fast utopischer Moment. Das beschreibt Jitka Hanslowa auch so ein bisschen so, also dieser Begegnung zwischen Fremdheit und Nähe. Also Selbstbewusstsein in den Gesichtern, in den Haltungen der Frauen, ja, aber nie sowas wie Empowerment oder so. Also das spielt, glaube ich, keine Rolle. Und vielleicht ist auch noch wichtig, dass Jitka Hanslowa sagt, Konzept, jede Art von Konzept sei für sie eigentlich so ein Anti-Wort. Also sie möchte nicht konzipieren, sie möchte wirklich in dem Moment sein. Und das gelingt ihr immer wieder mit diesen Bildern auf ganz einzigartige Weise.
Carsten Probst war schon in der Retrospektive zu Jitka Hanslowa in der Albertina Wien und die ist dort zu sehen bis zum 26. Oktober.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit der Liste des bedrohten Welterbes macht die UNESCO auf bestimmte Stätten aufmerksam, die dringend mehr Schutz benötigen. In manchen Fällen ist der Appell erfolgreich. So stuft die UN-Kulturorganisation nun 3 afrikanische Welterbestätten nicht mehr als gefährdet ein. Dazu gehören die Ruinen des frühchristlichen Wallfahrtsortes Abomena in Ägypten, die Altstadt von Ghadames in Libyen und die Regenwälder von Atsinanana auf Madagaskar. Das Komitee würdigte bei seiner Sitzung in Paris die erfolgreichen Schutzmaßnahmen. Damit verzeichnet die Liste des bedrohten Welterbes noch 53 Einträge. Dazu gehört unter anderem das historische Zentrum von Wien. Zu den Gefährdungsfaktoren zählten Naturkatastrophen, die Erderwärmung, Kriege, Baumaßnahmen und Massentourismus. Sein bekanntestes Werk sind die weltberühmten Carmina Burana, eine Vertonung mittelalterlicher Bänkellieder. Gemeint ist der Komponist Karl Orff. Ihm zu Ehren soll am 30. Oktober das KOMU eröffnen, das Karl-Orff-Museum im oberbayerischen Diesen am Ammersee. Das teilte die Karl-Orff-Stiftung heute am 130. Geburtstag des Künstlers mit. Das KOMU sei das einzige Museum weltweit, das sich dem wohl bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts widme, hieß es. Es mache den persönlichen Nachlass von Orff zugänglich und fördere außerdem die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit seinem Werk. Der gebürtige Münchner Orff lebte ab 1955 in Diesen. Wegen seiner Rolle in der NS-Zeit ist er nicht unumstritten. Den großen Preis des Deutschen Literaturfonds erhält in diesem Jahr Katharina Polladian. Ihre Romane seien Schatzkästchen, heißt es in der Begründung der Jury. An einer Figur könne Polladian die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts in all ihrer Vieldeutigkeit aufblättern. Als Autorin beherrsche Polladian verschiedene Tonalitäten, von märchenhaft bis postmodern. Ihre Bücher seien eine Verteidigung der Menschlichkeit. Der Kranichsteiner Literaturförderpreis, der jährlich an eine Autorin oder einen Autor unter 35 Jahren vergeben wird, geht an die Autorin Lara Rüther. Der große Preis des Deutschen Literaturfonds gehört neben dem Georg-Büchner-Preis zu den hochdotierten Literaturpreisen für ein herausragendes literarisches Gesamtwerk. Die niederländische Ostindien-Kompanie war eines der größten Handelsunternehmen des 17. und 18. Jahrhunderts. Durch den Zusammenschluss niederländischer Kaufleute kamen zum Beispiel Gewürze wie Zimt und Muskat, aber auch Kaffee nach Europa. Nun hat der niederländische Kunstdetektiv Arthur Brandt die Archive der Kompanie aus dem 15. bis 19. Jahrhundert auf einem Dachboden gefunden. Wiedergefunden, muss man sagen, da sie im Jahr 2015 aus dem Nationalarchiv der Niederlande gestohlen wurden, berichtet die französische Zeitung Le Figaro. Demnach erhielt Brandt offenbar eine E-Mail von einer Person, die beim Aufräumen eines Dachbodens auf einen Karton mit alten Manuskripten gestoßen war. Er habe seinen Augen nicht trauen können, sagte Brandt gegenüber Le Figaro. Die Dokumente enthielten Berichte über Kriege auf See, Verhandlungen an kaiserlichen Höfen und Fernreisen in wenig erforschte Gebiete. Der Hauptverdächtige für den Diebstahl ist inzwischen verstorben. Es habe sich um einen Angestellten des Archivs gehandelt, der den Karton einmal als Pfand hinterlegt, aber nie wieder abgeholt hatte, so Le Figaro.
Wenn es um die Umbenennung von Straßen geht, dann wird oft jahrelang vor Gericht gestritten. So auch in Berlin-Mitte, wo jetzt aber das Verwaltungsgericht die jahrelange Debatte um die Mohrenstraße beendet hat. Die Straße darf künftig nach Anton Wilhelm Amor, einem Philosophen aus dem heutigen Ghana, der im 18. Jahrhundert an deutschen Universitäten lehrte, benannt werden. Da dieser Streit kein Einzelfall ist, haben sich die Berliner Stadtmuseen der verschiedenen Bezirke in einem Gemeinschaftsprojekt diesem Thema gewidmet. Umbenennen heißt die Ausstellungsreihe und nach 3 Bezirksmuseen im Westteil eröffnet morgen die Schau in Lichtenberg. Matthias Dell hat sich dort schon für uns umgesehen.
Haben wir keine anderen Sorgen im Moment, als hier Straßen umzubenennen?
Fragt eine Anwohnerin in einem Fernsehbeitrag von 2002, als in Berlin-Spandau die damalige Kinkelstraße in Jüdenstraße rückbenannt wird. Die Nazis hatten 1938 für die Umbenennung gesorgt. Nicht so sehr, um den 1848er Revolutionär Gottfried Kinkel zu ehren, vielmehr, um jüdisches Leben unsichtbar zu machen. An das erinnert die Jüdenstraße schon seit dem 14. Jahrhundert. Und heute wieder. Der Tumult bei der Umbenennungsfeier 2002 blieb wirkungslos.
In der Spandauer Altstadt heute Morgen. Für den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Berlin, Alexander Brenner, ein besonderer Tag. Doch als er das Wort ergreift, wird er wegen seines Glaubens beschimpft. Er bricht seine Rede ab.
Von der Geschichte der Jüdenstraße und den antisemitischen Störungen bei der Rückbenennung wird in allen Berliner Bezirksmuseen zu lesen sein. Im allgemeinen, verbindenden Teil des Ausstellungsprojekts.
Das sind hier die Aufsteller. Die sollen so ein Straßenraster markieren. Es gibt einen allgemeinen Berliner Teil, Einführung, Geschichte und Gegenwart. Und dann gibt es diesen Lichtenberger Teil hier.
Erklärt der Lichtenberger Co-Kurator Dirk Mold das Konzept der stadtweiten Ausstellungsreihe am Tag vor der Eröffnung im nun vierten Berliner Bezirk. Dass alle 12 Bezirksmuseen sich einem gemeinsamen Thema widmen, hat sich schon einmal bewährt.
Da ging es um Zwangsarbeit, auch in allen Bezirken. Und das hat damals so, sage ich mal, reingehauen und so durchgeschlagen. Also die Forschung zehrt bis heute davon, ist total verblüffend, aber es war wirklich ein Meilenstein.
Das Thema Straßenumbenennungen ist für eine solche Kooperation besonders gut geeignet, weil Diskussionen zwar überall geführt werden, aber lokal sehr verschieden. Wofür die Ausstellung mit ihren Rückblenden ins koloniale Kaiserreich, den Nationalsozialismus und die Jahre der Teilung sensibilisiert. Straßennamen waren noch nie von Dauer.
Namen, Helden, Gebäude, alles hat eine Halbwertszeit. Nichts hält ewig. Und jede Generation erklärt sich die Welt neu und schmückt sich auch mit neuen Namen. Und das kann man nicht verhindern. Das ist einfach so.
Für den Ostbezirk Lichtenberg sind die Umbenennungen nach dem Ende der DDR spezifisch. In der Ausstellung wird auf das Beispiel der Möllendorfstraße verwiesen, die 1976 nach Jacques Duclos benannt wurde.
Einem französischen kommunistischen Funktionär, der auch in der Resistance gekämpft hat, den man auch ehren kann.
Dennoch kehrte 1992 das Straßenschild mit dem alten Namen zurück.
Möllendorf war ein preußischer General, der hat sich keine großen Verdienste, also er war ein Loser, wenn man so will, er hat ein paar Schlachten verloren.
Ein schöner Hinweis darauf, welche Rolle Gewöhnung spielt in den Debatten, wie ein Name Identität stiften kann, losgelöst von seinem Träger. Das weiß der Lichtenberger Dirk Mold aus eigener Erfahrung. Er hat in den 1980er Jahren für die Volkssolidarität gearbeitet.
Ich habe das auch so mitgekriegt bei den alten Leuten, die ich betreut habe. Die dachten eben, naja, Jacques Duclos ist ja nicht schlecht, aber die Mölle war schon was richtiert. Sie haben eben gesagt, wir möchten unsere Mölle wieder zurück.
Wie unzuverlässig Gefühle sind, zeigt das Beispiel der älteren Anwohnerschaft in Spandau, die 2002 ihre Jüdenstraße nicht zurück wollte. Die Ausstellungsreihe Umbenennen begegnet in oft emotionalen Diskussionen mit unaufgeregter Information. Auf einem Zeitstrahl soll das Publikum in Lichtenberg etwa mit Klebepunkten markieren, wann am häufigsten umbenannt wurde. Spoiler: Die ersten Umbenennungen in Lichtenberg erfolgten schon um 1900. Und auch in NS- und DDR-Zeit wurden Straßennamen in mehreren Wellen geändert. Dass Überbleibsel der Nazi-Ideologie manchmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind, erklärt Armin A. Voy auf einer Führung des Museums in Steglitz-Zehlendorf. An harmlos klingende Namen wie Spanischer Allee.
Wo man ja so denkt, ach, die haben ja nichts weiter zu bedeuten. Spanischer Allee wurde benannt in dem Augenblick, als dann die Legion Condor, die Franco im Bürgerkrieg unterstützt hat und spanische Menschen durch Bombardierung getötet hat, nach Deutschland zurückkehrte. Also nicht etwa, weil das Land Spanien geehrt werden sollte.
Mit den geführten Spaziergängen, die auch in Lichtenberg das Rahmenprogramm bilden, wird Geschichte erfahrbar an scheinbar banalen Straßennamen. Auf das künftige Debatten kundiger und sachlicher geführt werden. Denn wie in der Ausstellung in Steglitz-Zehlendorf zu lesen ist, seufzte schon 1927 ein Stadtverordneter:
Das Problem der Straßenumbenennungen ist kein neues Problem.
Matthias Dell war im Lichtenberger Stadtmuseum. Dort ist das Ausstellungsprojekt Umbenennen schon zu sehen und auch geöffnet haben schon Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg, Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Alle Informationen auch zu Führungen, die finden Sie auch auf Umbenennen Berlin. Es war das schlimmste Verbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, das Massaker in Srebrenica, bei dem serbische Truppen mehr als 8000 Bosniaken ermordeten. Morgen ist das genau 30 Jahre her und es gibt zahlreiche Gedenkveranstaltungen, auch im Bundestag. Die Stadt Srebrenica galt damals als UN-Schutzzone. Niederländische Blauhelmsoldaten sollten die Zivilbevölkerung schützen, aber sie hatten keine Chance. Deshalb wird auch in den Niederlanden an diesen Völkermord erinnert. Und in den Niederlanden, genauer in Amsterdam, hatte gestern die kroatische Theatermacherin, Filmregisseurin und Schriftstellerin Thea Tupaj ihren ersten Roman vorgestellt. Schwarze Sommer heißt er, und darin setzt sie sich mit Srebrenica auseinander, was sie auch schon in Theater- und Filmarbeiten getan hat, mit denen sie auch zum Theatertreffen eingeladen war. Hallo, herzlich willkommen, Thea Tupaj.
Guten Tag, vielen Dank.
Sie leben ja in den Niederlanden und ich habe es schon gesagt, die Buchpremiere war dort gestern Abend. Da sind die Eindrücke bestimmt noch ganz frisch. Wie ist denn Ihr Buch aufgenommen worden und vor allem dieses Thema, das Sie darin behandeln?
Der Abend war sehr berührend und auch, ich glaube, dass für die Gesellschaft, das ist natürlich in diesem Moment, also an diesem Tag, sehr wichtig, dass einfach diese Geschichten wieder zu hören. Und aber auch, es war ja immer gut, wieder zu sehen, wie Kunst auch etwas sehr Wichtiges in diesen großen politischen und juridischen Prozessen sagen kann. Wir kommen immer also bei diesen Grauen zu einem Moment, also was kann man darüber sagen? Sollte man immer noch etwas darüber sagen? Und dann vielleicht kann da Kunst und Poesie sozusagen etwas Unsprechbares
Worte dafür finden, für dieses Unaussprechliche,
ja, oder,
nicht?
Ja, oder auch Stille, ja.
Ja. Sie selbst kommen ja aus Sarajevo und waren 7 Jahre alt, als der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien da in ihre Heimat kam. Was hat Sie dazu gebracht, sich künstlerisch mit dem Massaker von Srebrenica auseinanderzusetzen? Was gab da den Ausschlag dafür?
Also natürlich ist der Völkermord in der Srebrenica ein sehr wichtiger Moment in unserem Krieg und das war immer präsent. Also ich war natürlich ein Kind im Krieg und dieser Dutchbat und überhaupt UN waren sehr symbolisch und sehr wichtig für mich. Genau weil ich ein Kind war, diese Körper, die aus einem anderen Land kommen, waren, ich erinnere mich, die waren immer so wie Insel der Sicherheit. Und deswegen jetzt als Künstlerin, natürlich, man sollte wissen, dass der Genozid in Srebrenica ist, also es ist nicht nur wichtig für Bosnien und ehemaligen Jugoslawien, sondern überhaupt, wie Sie gesagt haben, das ist das größte Verbrechen Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube auch, dass wir alle daraus etwas lernen können.
Aber Sie haben ja eine ganz interessante und ungewöhnliche Perspektive gewählt, um sich damit auseinanderzusetzen. Sowohl im Buch als auch im Film- und Theaterperformance haben Sie mit Veteranen der niederländischen UN-Mission zusammengearbeitet. Was hat Sie daran besonders interessiert?
Ich erinnere mich ganz genau, als ich als Kind im Krieg war, dann natürlich am Anfang, wir waren viel im Fernsehen. Und ich erinnere mich, ich habe meinem Vater gesagt, ja, Papa, jetzt sieht die Welt, was mit uns passiert und jemand kommt uns zu retten. Und diese blauen Helme, die waren genau die Leute, die uns auf dem Fernsehen gesehen haben. Und dann sind sie gekommen. Danach bin ich nach Niederlande gekommen und ich habe mit den Veteranen Kontakt gesucht. Und ich habe sie genau das gefragt, also warum bist du zu einem Krieg, der so weit weg ist, gegangen? Ja, und warum hast du dann danach zurück nach Hause gegangen, wenn die Sachen wirklich schlimm geworden sind?
Was haben die geantwortet, diese Veteranen?
Der Prozess war sehr lang. Wir waren 6 oder 7 Jahre zusammen und ich habe ganz viele Geschichten gehört. Und ich glaube auch, dass weil ich aus Bosnien komme, das hat ermöglicht, dass sie, also ich habe gesagt, also wenn wir schon die Geschichten erzählen und schreiben möchten, dann wir sollten eigentlich die absolute Wahrheit sagen. Und das heißt auch, in die Tiefe und ganz intim zu gehen und zu fragen, ja, was hast du zu den Leuten da gefühlt? Wolltest du sie überhaupt retten? Siehst du dich als ein Held? Ja, die Antworten waren ganz oft sehr schwer und sehr schmerzvoll für mich zu hören. Aber ich glaube, es gibt gewisse Wahrheiten, die nur Kunst bringen kann. Und das haben wir, glaube ich, geschafft.
Und Sie haben ja am Anfang auch gesagt, dass es wichtig ist, dass Kunst da auch eben diese Aufarbeitung vorantreibt. Würden Sie sagen, dass es da auf politischer Ebene noch daran mangelt? Ist das überhaupt im Bewusstsein in den Niederlanden, auch bei jüngeren Leuten, dieses Massaker?
Bei jüngeren Leuten glaube ich weniger und weniger, aber ich glaube, das ist auch ein Problem überhaupt in Niederlanden, also wie sie mit der Vergangenheit umgehen. Aber ein paar Jahre her, 2 oder 3 Jahre, kam die Entschuldigung, weil als die Veteranen zurück aus Bosnien gekommen sind, waren sie, ja, sie fühlten Verrat und ich glaube, dass sie fühlten sich einfach alleine gelassen von dem Staat. Und diese Entschuldigung, es sollte ein bisschen besser gehen, aber trotzdem, das Gefühl ist, dass man möchte, das eher so ein bisschen in die Vergangenheit wegzuschieben und weiterzugehen.
Jetzt sitzt ja auch der serbische General Ratko Mladic, der ja als Kopf hinter diesem Massaker gilt, der sitzt im Gefängnis, auch Radovan Karadzic. Wie wichtig ist das für die Aufarbeitung, dass zumindest so ein paar der Schuldigen als Kriegsverbrecher verurteilt wurden und jetzt eben im Gefängnis sitzen?
Ich glaube, das ist natürlich sehr wichtig. Aber ich erinnere mich, als ich in Den Haag mit einer Expertin darüber gesprochen habe und sie hat mir etwas ganz Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, ja, aber die Gerechtigkeit bedeutet nicht nur, dass die Strafen kommen. Alle wollen immer, dass sie etwas zurückbekommen, was nicht, ich meine, die Toten können nicht zurückkommen. Deswegen glaube ich, dass durch Kunst eine andere Perspektive auch gezeigt sein kann.
Thea Topajc, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen. Und was die Feuilletons von morgen beschäftigt, das weiß Tobias Wenzel.
Die MAGA-Bewegung hat die KI-Technik gekapert und zum Instrument ihrer Hegemoniebestrebung gemacht, schreibt Adrian Lobe in der Welt. Mithilfe von Bildgeneratoren inszenieren die Trump-Fanboys ihr Idol als Cowboy, Gladiator oder Superman. Als virile, muskelbepackte Heldengestalt, die genau jene maskuline Energie verströmt, die Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gerne am Arbeitsplatz sähe. Apropos maskuline Energie. Die Feuilletons vom Freitag beschäftigen sich überhaupt viel mit Männlichkeit, vor allem mit negativer Männlichkeit. Sei kein Mann, sei du selbst, rät Tobias Becker jungen Männern im neuen Spiegel. Junge Männer sind erschreckend anfällig für alte Ideen. Der Feminismus der vergangenen Jahre hat sie offenbar nicht erreicht, schreibt Becker und erläutert das so. Auf Social Media ist es den Influencern der sogenannten Manosphere gelungen, einen klassisch männlichen Habitus mitsamt Muskelkraft und Machtgehabe wieder zum Pop-Phänomen zu machen. Antifeminismus als Lifestyle. Nur wie kann man das ändern? Tobias Becker schlägt vor, nicht an das Wohlwollen der Männer zu appellieren, sondern ihren Egoismus zu kitzeln. Warum sollte man sich als Mann und Vater die Care-Arbeit denn paritätisch aufteilen, wenn nicht auch aus Eigeninteresse? Nur aus Liebe zu den Frauen und zum Feminismus? Fragt Becker. Wer als Mann das traditionelle Ernährermodell durchzieht, verpasst viel. Wer als Mann die traditionelle Männerrolle erfüllt, wer immer stark sein will und derjenige, der genug Cash auf der Tasche hat, steht unter Druck. Hätte René Benko da mal auf Tobias Becker vom Spiegel gehört. Die protzige Villa des insolventen Immobilienkönigs René Benko am Gardasee wird versteigert, klärt Patrick Geiten in der Taz auf und berichtet von seiner, Zitat, »Tour durch das Denkmal des Größenwahns«. 1825 Gegenstände durften er und andere Interessierte oder Voyeure in der Villa in Italien begutachten. Vom goldenen Türschild mit der Aufschrift Familie Benko bis zu, so Geiten, einem Höhepunkt, die schwarze Toilette mit eingelassenen Verzierungen aus Gold. Benkos Produkte für die Zahnpflege sind in einem Posten gebündelt. 2 Zahnbürsten, Sensodyne-Zahncreme, 2 Gläser, Oral-B-Zahnseide, schreibt Geiten, verrät aber leider nicht, ob Benko die Produkte schon verwendet hat, was dann von Sammlern als wertsteigernd gedeutet werden dürfte. Die Taz druckt ein Foto eines Gästebades ab. 3 Stufen führen zu einer freistehenden Wanne. Neben dem Bild liest man Stolpergefahr. Die besteht selbst bei einer Rolltreppe. Und jetzt ein großer Schritt, erinnert sich Jannis Koltermann in der Frankfurter Allgemeinen an die Worte seiner Eltern, als er als Kind mit ihnen am Ende der Rolltreppe angekommen war. An diesem Freitag vor exakt 100 Jahren wurde die erste Rolltreppe mit Stufen in Deutschland eröffnet, im Kölner Kaufhaus Tietz. Seitdem habe die Rolltreppe nicht nur unzählige Menschen befördert, sondern auch Filmemacher und Schriftsteller inspiriert. Soziologen wiederum untersuchten anhand von links gehen, rechts stehen die Gültigkeit informeller Normen, schreibt Koltermann. Wenn sie männlich sind und Anzug tragen, so das leider erwartbare Ergebnis, können sie auf der linken Seite auch schon mal ein Nickerchen halten. Eine Frau im Schlabberlook wird sogleich ermahnt. Da sind wir wieder bei Patriarchat und unschöner Männlichkeit. Als wäre das nicht genug, steht in der Welt: Laut einer aktuellen Studie arbeiten Frauen doppelt so lange im Haushalt wie Männer. Jede fünfte Frau denkt deshalb an Trennung, schreibt Hans Zippert noch wahrheitsgemäß, um dann den Satiriker in ihm zu aktivieren. Interessant wäre es zu erfahren, weshalb die anderen vier Frauen eigentlich an Trennung denken.
Tobias Wenzel war das mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.